Nee, mir war nicht schon immer klar, dass ich mich selbstständig machen möchte. Überhaupt nicht. Also eigentlich war mehr meine Idee, so eine klassische Karriere zu machen, irgendwo einzusteigen, mich hochzuarbeiten, häufig das Unternehmen zu wechseln, um große Sprünge machen zu können. Salut, ihr Moneypennies, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute hört ihr den ersten Teil des letzten Money Talks aus Februar, und da haben wir einfach mal ein offenes Q&A gemacht. Das heißt, ihr habt mir Fragen gestellt im Vorfeld oder dann auch live, und ich habe sie beantwortet. Bevor wir da reingehen, noch eine wichtige Information zum Mentoring. Es gibt einige Änderungen gegenüber dem Mentoring, wie es in den letzten Jahren war. Zum Beispiel findet es nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal im Jahr fest, sondern ihr könnt eigentlich die ganze Zeit anfangen und einsteigen. Der Prozess ist immer noch, setzt euch auf die Warteliste madamoneypenny.de/mentoring. Wenn ihr es gar nicht abwarten könnt oder wie einige schon ein Jahr auf der Liste sind und sagen, ich würde jetzt wirklich dann doch mal ganz gerne starten, schreibt mir eine Nachricht auf Instagram, am besten direkt die E-Mail-Adresse, mit der ihr auf der Warteliste steht, und dann schaue ich mal, was ich da so machen kann. Zwinker, zwinker. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Teil 1 des Money Talks. Welche Fragen habe ich denn da so beantwortet? Worum ging es denn? Genau, sowas wie, wie sollte ich 1.000 Euro am besten anlegen? Wie finde ich den ETF, der zu mir passt? Wie lange sollte man in einem Job bleiben, nur wegen des Geldes? Ja, und noch ganz viele andere. Ach genau, wie sieht ein typischer Arbeitstag für dich aus? Und noch ganz viele andere Fragen. Also hört auf jeden Fall rein, und wenn ihr Bock aufs Mentoring habt und auf der Warteliste bereits steht, schreibt mir auf Instagram eine Direktnachricht. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Podcast und im Schneegestöber. So, jetzt aber herzlich willkommen. Money Talk im Februar. Wir machen ein offenes Q&A. Ihr habt mir schon einige Fragen vorab geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr schreibt fleißig einfach mal rein. Genau, bist du schon auf Clubhouse? Ich hatte überlegt, ob ich so ein paar Clubhouse-Witze mache. So eine Art, ja, heute machen wir ganz locker und quasi ein bisschen. Manche machen das den ganzen Tag. Wir machen es dann jetzt einmal für eine halbe Stunde, eine Stunde. Nein, ich bin nicht bei Clubhouse. Aus Gründen. Bis jetzt bestätigt sich vielleicht auch meine These. Ich fange an. Sophia, wie sollte ich 1.000 Euro am besten anlegen? Sophia, das kommt ein bisschen drauf an, aber ich würde sagen, auf jeden Fall mal einen gehörigen Batzen in dich selbst, in dein Humankapital. Das ist, denke ich, das Wichtigste, auch bei 1.000 Euro. Und dann den Rest, ich würde mal, kommt drauf an, in welchem Alter du so bist und so, aber ich würde mal sagen, Hälfte Humankapital, Hälfte ja, breit gestreut, investieren halt. Ist eher so die Frage, in was sollte man am besten nicht anlegen? Da hätte ich auch ein paar Empfehlungen, inklusive gewisser Aktien, die in den letzten Tagen für ordentlich Furore gesucht haben. Aber vergesst immer nicht, beim Anlegen oder Investieren, Humankapital in euch selber ist immer die beste Investition sowieso. Und der Rest geht dann natürlich in euer Depot. Wie finde ich heraus, welcher Broker für mich am besten ist? Das findest du raus, indem du Auswahlkriterien hast. Und welche die Auswahlkriterien sind, findest du heraus, wenn du eine Strategie hast und wenn du einen festen Portfolioplan hast und wenn du dein Ziel ausgerechnet hast. Und dann kannst du gucken, in was möchte ich denn investieren, wer bietet das an und wer bietet das am kostengünstigsten an. Der Broker ist nicht der Anfangspunkt. Der Broker ist der Endpunkt. Das ist bei mir, ja, im Mentoring zum Beispiel, ist das Schritt 7 von 7 und nicht Schritt 1 von 7, sondern davor erstmal die Grundlage schaffen, und dann ist welcher Broker, ergibt sich von alleine. Und dann hast du eine fundierte Entscheidung getroffen. Ich bekomme immer mehr jetzt auch wieder zu hören, irgendwelche Nachrichten, ja, ich habe hier ein Depot und jetzt habe ich mal das draufgezahlt, was soll ich denn jetzt damit machen? Und ich denke da so, am besten gar nichts. Also sowohl die Auswahl, welche Aktie, welcher ETF, whatever, als auch Broker ist Schritt 7 von 7 und kein Schritt früher. So. Miriblan, wenn ich weiß, in welchen Index ich investieren möchte, wie finde ich denn dann heraus, welchen ETF ich nehmen sollte? Gleiche Antwort. Das ist Schritt 6 von 7. Wenn du weißt, welcher Index es dann sein soll, dann gibt es gewisse Kriterien, nachdem wir ETFs aussuchen. Und die Kriterien legen wir an und dann suchen wir die ETFs aus. Das ergibt sich aber alles von alleine, wenn man die Vorarbeit gemacht hat. Also diese Frage sollte sich eigentlich gar nicht großartig stellen, ehrlicherweise. Weil dann hast du nämlich die Vorarbeit dementsprechend vielleicht nicht so ordentlich gemacht. So. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ähnliche Frage. Selena, wie eng hängen Höhe der Sparrate und Anzahl der ETFs in einem Portfolio zusammen? Naja, wenn die Sparrate relativ klein ist, dann ist es ja logisch, dass du nicht in viele ETFs investieren kannst, schon gar nicht im Sparplan, weil du kannst nicht 3,50 Euro in einen ETF monatlich investieren. Das geht nicht. Bei den meisten Brokern geht es bei 25 Euro pro Monat pro Ausführung dann halt los. Und dementsprechend gibt es da schon mal so eine ja natürliche oder technische Grenze. Und alles andere ist dann natürlich nach oben hin offen. Man muss halt einfach schauen, dass das in einem guten Verhältnis steht. Ja, passives Investieren heißt ja auch keep it simple. Und nicht jetzt irgendwie 12 verschiedene ETFs haben, wo du jeweils 25 Euro rein investierst. Das macht keinen Sinn. Also kleine Beträge, weniger ETFs. Aber es heißt auch nicht, dass große Beträge unbedingt super viele ETFs sein müssen. Aber auch das ist wieder eine Frage der Strategie, auch eine Frage der Risikoverteilung. Ja, wie ist denn überhaupt deine Verteilung unter den ETFs in sich in deinem Portfolio? Und das ergibt sich, wie gesagt, aus der Vorarbeit, die du da dann machst. Dann, ja, wenn du eine entsprechende Tabelle hast, die dir das ausspuckt, pro Sparrate, wie viele ETFs oder wie viel Euro dann in welchen ETF gehen oder in welche Aktie gehen, dann ergibt sich das von ganz alleine. Wenn du die Tabelle nicht hast, dann musst du es irgendwie alleine ausrechnen. Katharina, sollte ich bei großen Schulden, wie zum Beispiel einem Hauskauf, trotzdem so viel wie möglich sparen oder alles, was geht in den Kredit, damit dieser schnell weg vom Tisch ist? Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, gerade aber bei einem Hauskauf. Also ich meine, da reden wir von durchschnittlich 40 Jahren, die man so einen Hauskauf, so eine Immobilie abbezahlt. Da ist es natürlich Quatsch, jetzt erstmal 40 Jahre zu warten, bis du dann andere Sachen machst. Also das würde ich auf jeden Fall parallelisieren. Das Haus als oder die Immobilie kann man ja in die Asset Allocation mit einbauen oder vielleicht, wenn da auch Miete bei rumkommt. Also in dem Fall würde ich auf jeden Fall das parallelisieren, weil 40 Jahre zu warten, bis der Hauskredit weg ist, ist ja auch Quatsch. Bringt dich ja auch nicht weiter. Kann man mit dem MSCI World was verkehrt machen? Ja, mit dem MSCI World kann man sehr viel verkehrt machen. Absolut. Also auch ein MSCI World ist nicht der heilige Gral und sollte natürlich auch vernünftig durchgeplant sein und kombiniert werden, im besten Fall mit noch weiteren ETFs, flankiert werden. Aber auch das ergibt sich dann aus der Vorarbeit, die man geleistet hat, allem voran Risiko. Also ja, mit einem MSCI World kannst du sehr viel verkehrt machen. Oh, sehr schön. Jasmin, wie lange sollte man in einem Job bleiben, nur des Geldes wegen? Bis du es dir leisten kannst, diesen Job nicht mehr zu machen. Also weiß ich nicht, ob das jetzt auf eine Selbstständigkeit vielleicht abzielt, diese Frage, so wie ich es, ich habe es so gemacht, ich war angestellt, habe aus dem Angestellten-Dasein heraus gegründet und bin dann rüber geswitcht, als ich wusste, okay, das ist einigermaßen safe. Und ein Job nur des Geldes wegen ist sowieso erstmal schon mal blöd, weil dafür ist die Lebenszeit dann doch zu gering oder begrenzt oder zu wertvoll. Also ja, so schnell wie möglich natürlich raus da, aber du musst es dir natürlich auch leisten können. Ja, dementsprechend vielleicht eine Selbstständigkeit oder passives Einkommen über Investments aufbauen. Das dauert natürlich eine Zeit lang, aber wenn du schon so schreibst, nur des Geldes wegen, dann würde ich mal zusehen, dass ich so schnell wie möglich da rauskomme. Ah ja, vielen Dank für das tolle Interview mit Magdalena Neuner. Ach, großartig. Kommt richtig gut bei euch an, freut mich auch. Ich bin immer noch high von dem Interview. Wenn ihr es euch noch nicht angeschaut habt, Madame Money Penny Meets mit Magdalena Neuner, beste Folge ever. Steffi loves it. Wie komme ich in ein Mentoring-Programm rein? Indem du dich auf die Warteliste setzt und geduldig wartest, bis du eine E-Mail von uns bekommst. Stand heute sind, ich habe vorhin nachgeguckt, 9.021 Frauen auf der Warteliste. Aber wir bemühen uns natürlich so schnell wie möglich, euch da häppchenweise einzuladen und reinzuholen. Magst du mal berichten, wie der Weg zum fertigen Buch war? Gibt es einen kompletten, glaube ich, Money Talk, eine komplette Artikelreihe dazu? Einfach bitte da durchlesen. Steffi, ansonsten schreib mir doch gleich einfach mal hier auf Instagram zum Thema Mentoring. Martina auf YouTube. Hallo Natascha, würdest du in Bezug, oh jetzt ist es gesprungen, würdest du in Bezug auf die momentane Wirtschaftssituation jetzt mit ETFs beginnen oder sollte ich besser meine Rohkosten weiter ausbauen? Ich weiß immer nicht so richtig, was ihr mit aktueller wirtschaftlicher Situation meint. Vielleicht habe ich irgendwas nicht mitbekommen, aber kam jetzt ein paar Mal so die aktuelle Situation in diesen Zeiten. Ich weiß wirklich ehrlicherweise nicht, was ihr damit meint. Also es sind doch gerade eigentlich ganz gute Zeiten. Also ich Notgroschen weiter ausbauen, ja, und baue den Notgroschen aus, sowieso, bis er voll ist. Und Vermögensaufbau betreiben trotzdem, ja. Also wenn du es irgendwie parallelisieren kannst, wenn der Notgroschen einigermaßen safe ist, dann parallelisiere es. Aber ich sehe jetzt auch in dieser aktuellen Situation, in der wir sind, sehe ich jetzt überhaupt gar keine Anzeichen dafür, dass wir nicht unser Geld investieren sollen. Jetzt kommen hier was, ja, weil so viele Crash-Vorhersagen, ja gut, das passiert halt irgendwie alle 2 Monate, dass mal jemand einen Crash vorhersagt. Und selbst wenn er kommt, ist doch geil, dann kannst du auch, was heißt geil, aber dann kannst du auch günstig einkaufen. Also die Crash-Dynamik habe ich jetzt ungefähr auch schon 3 Milliarden Mal erklärt, aber ein Crash bedeutet, die Aktienkurse gehen runter, bedeutet, es ist günstig, bedeutet, wir bekommen mehr Anteile für unser gleiches Investment. Also diejenigen, die im Mentoring Anfang 2020 mitgemacht haben, richtig schön im März, April, haben die investiert, die haben Renditen unglaublich, weil sie im Crash investiert haben. Und da hat das keiner vorhergesehen. Ja, den Corona-Crash habe ich niemanden gehört, dass der angesagt wurde. Also lasst euch bitte nicht von diesen ganzen Crash-Propheten, und die sind immer überall. Und immer, wenn es ein bisschen hoch geht, der Crash, wenn es ein bisschen runter geht, der Crash. Egal. Ja, wir haben eine langfristige Strategie, die wird schön sorgfältig Schritt für Schritt ausgearbeitet. Und dann freuen wir uns eher, wenn wir solche Downs auch einfach mitnehmen können. Ja, es geht nicht immer nur nach oben, und das ist auch okay und das ist auch gut so, und das weiß auch jeder, der investiert und gut vorbereitet ist. Und von daher, jetzt ist immer ein guter Zeitpunkt. Also die Antwort lautet ganz klar, ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, genau wie gestern, genau wie vor einem Jahr, genau wie vor 3 Monaten. Egal wann, heute ist immer ein guter Zeitpunkt, Geld zu vermehren, Geld zu investieren, dass ihr euch ein schönes Vermögen aufbaut, damit ihr schön in die Rente segeln könnt oder euch, keine Ahnung, eure Freiheit aufbauen, Stunden reduzieren. Ganz egal, besser heute als morgen sowieso. Aber erst bitte vernünftig informieren und alles schön planen. Und Jessica, Unternehmertum und Gründung, Risiko. Wie kann man außer dem vorab angesparten Jahresgehalt sich absichern vor Verschuldung, wenn etwas schief geht? Keine Ahnung, gar nicht. Spar Geld an und sorg dafür, dass nichts schief geht. Auch das ist meiner Meinung nach eine Sache von Planung, eine Sache von gewisse Szenarien vorhersehen. Klar, auch Corona hat keiner vorhergesehen. Stimmt natürlich, aber gewisse Risiken, also ja, ich meine, eine Gründung, Unternehmertum ist erstmal Risiko am Anfang. Darauf lässt du dich ja auch ein. Jahresgehalt ist ja schon mal ganz gut. Ja, ein Jahresgehalt anzusparen, da bist du ja schon mal sehr, sehr sicher. Und ansonsten eine Verschuldung sollte ja eigentlich in dem Sinne nicht passieren. Also sorg dafür, dass du ein Jahr lang, wenn das so dein Thema ist, sorg dafür, dass du ein Jahr lang dein Gehalt hast. Und dann sorg dafür, dass so wenig wie möglich schief geht, dass du keine dummen Risiken eingehst. Es gibt schlaue Risiken und es gibt eher nicht so schlaue Risiken. Und bis zur Verschuldung ist ja dann schon noch ein Weg. Ja, das passiert ja nicht einfach so, oh, jetzt bin ich verschuldet. Das sorgt dafür, dass es nicht schief geht. Wie viele ETFs pro Sparplan besparen? Auch das ist eine Frage, auf die du selber die Antwort haben solltest, liebe Katrin. Wenn du deine Sachen gemacht hast, also wie viele ETFs pro Sparplan? Ist doch wurscht. Du kannst 10 ETFs pro Sparplan machen, du kannst 1 ETF pro Sparplan machen. Das ist möglich. Die Frage ist halt, was macht denn für dich Sinn? Welche Summe hast du denn? Wie viele ETFs sollen es denn sein? Sollen es überhaupt ETFs sein? Wie ist denn deine Risikoverteilung? Wie splittest du denn die ETFs? Müssen es 10 sein? Sollten es besser 3 sein? Das ist so eine Frage, ja, keine Ahnung, ist doch super individuell und da sollte jeder einzelne von euch bereits die Antwort drauf haben, wenn ihr gerade dabei seid, irgendwas zu investieren. So, ich gucke, geh noch mal kurz zu Instapins darüber. Oh shit, jetzt habe ich gehörig. Krefeld loves you. Schreib mir doch einfach. Auto kaufen oder leasen finde ich auch spannend. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Habe ich auch nicht so die richtige Ahnung davon, weil ich kein Auto habe. Würde ich nochmal einen Unterschied machen zwischen Privat und Business. Privatauto leasen, weiß ich nicht so. Business macht es definitiv, also glaube ich, macht es wahrscheinlich schon Sinn. Vielleicht was zu lesen. Liu Mi. Stimmst du der Aussage zu, dass sich die eigene Risikobereitschaft je nach Lebenssituation ändern kann, beispielsweise ohne Kinder größere Beträge ins Depot mit Kind, Notgroschen und Tagesgeld vergrößert werden? Ja, also die äußeren Faktoren definitiv, die ändern sich, auch mit dem Alter, mit verschiedenen Lebenssituationen. Ein gewisses Risikoprofil, das eher so psychologischer Natur ist, was wir zum Beispiel auch im Mentoring dann gemeinsam machen, mit so einem Test. Das ändert sich in der Regel nicht, weil es da eher um Stressresistenz geht. Ja, also es gibt einfach verschiedene, also Menschen, die haben eher ein größeres Sicherheitsbedürfnis, dann gibt es Menschen, die sind eher so, ah, heidi ho, gib ihm. Also der psychologische Teil davon, würde ich schon sagen, der ist im Kern so, wie er ist. Aber wenn man die äußeren Faktoren dann noch mit einbezieht, auf jeden Fall, ja. Und das Beispiel, was du gerade gesagt hast, denke ich auch, ist ein Unterschied, ob ich Anfang 20 bin und nur für mich alleine sorgen muss und auch noch super viel Zeit vor der Nase habe, dann kann ich natürlich entsprechend mehr Risiko eingehen, wenn es meine emotionale Situation auch zulässt, als wenn ich 2 Kinder habe und vielleicht Mitte 40 bin. Genauso gut können Beamtinnen meinetwegen auch ein höheres Risiko eingehen, weil das Einkommen erst als eher safe gilt. Also da gibt es einfach verschiedene Lebenssituationen, absolut. Sollte jetzt auch nicht jedes Jahr geändert werden, aber ich kann mir vorstellen, dass so an so 2-3 Mal im Leben einfach sich größere Sachen ändert, dass man da nochmal drauf guckt, nochmal einen Schritt zurückgeht. Ist es noch so, wie ich mir das vorgestellt habe? Möchte ich meine Notgroschen größer haben, kleiner haben? Ist meine Risikobereitschaft immer noch gut in meinem Portfolio abgebildet oder möchte ich da auch nochmal rangehen, verschiedene Stellschrauben drehen? Das Wichtigste wisst ihr, nicht zu viel Risiko eingehen, sondern eher ein bisschen Piano. Und dann passt das schon. Betriebliche Altersvorsorge, ja oder nein? Sila, kommt drauf an. Aber erstmal sicherlich kein schlechtes Instrument, ja. Kommt natürlich auch da wieder drauf an, in was wird es angelegt. Was sind da so die Konditionen? Aber ganz generell ist betriebliche Altersvorsorge erstmal so als Instrument super, weil ihr quasi eure Rente mehr oder weniger nochmal gesponsert bekommt. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Wie setze ich dein Portfolio zusammen? Ja, nice try. Es gibt einen Grund, warum ich mein Portfolio nicht hier rausposaune, weil ich genau weiß, was dann passiert. Es wird einfach nur stumpf nachgemacht. Und das ist nicht der Ansatz, das ist auch nicht das, wofür ich hier antrete oder wofür wir alle hier antreten bei Madam Moneypenny. Das ist hier nicht ein bisschen abgucken und nachmachen, sondern hier geht es um Unabhängigkeit, um Souveränität. Und die bekommt ihr nicht, indem ihr mich fragt, wie ich das mache und es einfach abkupfert. Mein Portfolio, wie das aufgebaut ist, erfahren die Menschen, die so weit sind, dass sie damit umgehen können als Inspiration. Das sind die Mentoring-Teilnehmerinnen. Da lege ich mein Portfolio, zumindest die Struktur, offen. Da weiß ich dann aber auch, okay, die sind in Woche 5, 6 oder 7 und haben sich jetzt schon sehr, sehr lange damit beschäftigt und können das auch einschätzen und wissen auch selber, wollen sie sich davon inspirieren lassen und das so ähnlich machen oder halt eben auch nicht. Die meisten machen es sowieso anders. Aber so viel dazu. Wenn du nochmal studieren würdest, was wäre es? Oh, ich würde nicht nochmal studieren, ganz ehrlich. Ich würde nicht nochmal studieren, wenn ich nochmal vielleicht mich nochmal sehr beruflich umorientieren würde, dann würde es eher was sein mit irgendwas draußen. Keine Ahnung, Gartenbau, irgendwas mit Tieren oder so, keine Ahnung. Also nochmal einfach, um so einen krassen Kontrast zu haben. Aber mich jetzt nochmal so in die Uni zu, also ich sehe auch ehrlicherweise nicht so richtig da den Mehrwert bei vielen Studiengängen. Von daher, ich würde nicht nochmal studieren. Möchtest du noch ein Buch schreiben? Von Pia? Nein, also aktuell nicht. Ich hab Bücherideen noch in der Pipeline, aber gerade ist absolut nicht die richtige Zeit, nochmal ein Buch zu schreiben. Da haben wir gerade wichtigere Dinge auf der Pfanne. Kinderbuch habe ich schon mal erwähnt. Kinderbuch über Finanzen wäre sicherlich sehr schön und auch witzig und wird mir auch Spaß machen. Aber steht gerade ungefähr in Position 1738 in meiner Prioritätenliste. So, was haben wir denn hier noch? Ah, Lisa, wie steht's mit der Geige? Na, Lisa ist im Mentoring, das heißt, sie muss nicht so, sie muss keine fachlichen Fragen stellen. Wie steht's mit der Geige? Ja, die Geige. Die Geige macht viele Sachen, nur wenig von dem, was ich so gerne von ihr hätte. Nein, es läuft okay. Ich bin auf so einem Plateau angekommen. Ja, es ging am Anfang steil bergauf, ah, geil, wie toll und viele Fortschritte gemacht. Und jetzt bin ich so auf dem Plateau, wo ich einfach nur mit Üben weiterkomme und immer das Gleiche üben und immer das Gleiche üben. Und es ist gerade ein bisschen zermürbend und nicht so super motivierend, ehrlicherweise. Gerade wenn, ich kenne das wahrscheinlich, so eine Lernkurve und dann, ah, wie toll, und dann so, ah, Mist, irgendwie geht es hier nicht mehr weiter, so also ein bisschen Frustrationspunkt. Und da bin ich jetzt gerade auf diesem Plateau seit ein paar Wochen und schaue halt, dass ich mich da so ein bisschen durchbeiße und ja, dass ich dann auch mal wieder das nächste Erfolgserlebnis bekomme. Gerade habe ich eigentlich das Gefühl, okay, war ich nicht schon mal weiter? Aber ich überlege tatsächlich, also die Geige ist geliehen, ich überlege auch, mir jetzt eine zu kaufen. Also ich bin auf jeden Fall committed. Brauche noch eine, die einen schönen Klang hat. Ja, und ansonsten ist das auf jeden Fall immer noch eine sehr, sehr schöne Herausforderung. Klimmzüge, wo habe ich das gelesen? Ricolotta. Wie steht es mit den Klimmzügen? Ja, da gibt es einen Erfolg zu vermelden. Gerade heute Morgen habe ich 4 Stück geschafft. Also ich sag mal, der erste ist schon noch, also ist ganz gut, ja, da bin ich schon hier so gut oben, der zweite auch noch. Beim dritten ist die Stange dann noch so gerade unterm Kinn. Und beim vierten war dann die Stange ungefähr so auf Augenhöhe. Aber immerhin, ich steigere mich. Und ich finde, bei Klimmzügen ist es auch echt so schön zu sehen. Ich sehe ganz genau, boah, wenn ich nichts mache, dann gibt es auch keinen Fortschritt. Aber wenn ich übe, und ich habe eine Klimmzugstange hier in der Tür oben dran, einfach mal zwischendurch ein paar Klimmzüge machen, dann klappt das schon ganz gut. Also man sieht ja auch einfach sehr, sehr schnell den Fortschritt. Also 4 finde ich schon gut. Ich mache richtige Klimmzüge, ne? Hier nicht irgendwie nur so ein bisschen hoch und runter, sondern komplett runter, einmal aushängen und wieder hoch. Zählt eigentlich als 8. Was liest du gerade, Nicole? Ich lese gerade das Buch von Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Das ist ein Buch, wo es eigentlich auf, ich weiß nicht, wie vielen Seiten darum, nur darum geht, wie scheiße schwierig es eigentlich ist, ein Unternehmen aufzubauen und größer zu machen und zum Wachsen zu bringen und dabei nicht zu sterben. Also ja, viele coole Insights drin. Ist auf jeden Fall sehr motivierend. Caroline, war dir schon immer klar, dass du dich selbstständig machen möchtest? Es hört sich ja ganz gut an, aber irgendwie kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ja, dann don't do it. Es hört sich ja ganz gut an. Was hört sich denn gut an? Selbstständigkeit oder meine Selbstständigkeit jetzt? Nee, mir war nicht schon immer klar, dass ich mich selbstständig machen möchte. Überhaupt nicht. Also ich eigentlich war mehr meine Idee, so eine klassische Karriere zu machen, irgendwo einzusteigen, mich hochzuarbeiten, häufig das Unternehmen zu wechseln, um große Sprünge machen zu können. Aber nee, ist dann halt anders gekommen. Ich habe dann schon ehrlicherweise recht früh gemerkt, dass so dieses, Anweisungen entgegennehmen und ausführen nicht so, und so hat es sich für mich zumindest angefühlt. So sind ja nicht alle Jobs im Angestelltenverhältnis, aber anscheinend für mich war es halt irgendwie so. Und da habe ich schon gemerkt, so, ich weiß nicht, ob ich damit so klarkomme. Bin auch hier und da mal so ein bisschen angeeckt mit meinen Chefs. Und von daher, ja, ich bin da eigentlich eher so reingerutscht. Ich habe jetzt nicht die Entscheidung getroffen, geil, jetzt mache ich mir selbstständig und ich suche mal nach einer Idee, sondern es war eher so, da könnte man noch was machen. Lass uns das nochmal ausprobieren, ob das funktioniert. Aber ich bin nicht mit 16 irgendwann aufgewacht und habe gedacht, cool, du machst dich auf jeden Fall selbstständig. Das ist auf gar keinen Fall. Und ich sage auch immer wieder, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, was da alles dran hängt, hätte ich es höchstwahrscheinlich nicht gemacht. Ich bin super froh, dass alles so ist, wie es ist. Aber da bin ich natürlich auch Stück für Stück reingewachsen. Und ich kann auch komplett verstehen, wenn ganz, ganz viele sagen, boah, nee, geh mir weg. Ist gar nichts für mich. Würde ich wirklich auch einfach nicht jedem empfehlen. Kommt ja auch immer drauf an, was man sich so vorstellt. Lolito 25. Was ist denn der wichtigste Skill, den man mitbringen sollte, wenn man selbstständig werden will? Selbstreflexion. Reflexion ganz generell. Und das Wissen, dass man nichts weiß und auch damit leben zu können. Zu wissen, es wird höchstwahrscheinlich nicht alles, es wird nicht alles so laufen, wie ich mir das vorstelle. Das ist aber auch in Ordnung. Also man muss sich einfach vom Perfektionismus verabschieden und davon verabschieden, dass man alles durchplanen kann und dass man über alles die Kontrolle hat, was mir auch immer noch sehr schwer fällt. Und die wichtigsten Skills, ja, ist eigentlich, glaube ich, genau das, zu reflektieren, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, warum ist das jetzt schiefgelaufen, was kann ich besser machen, lernen im Prozess, Selbstvertrauen und so fachliche Skills, die kannst du dir aneignen, das ist jetzt nicht das Thema, ist ja alles da, kannst ja alles durchlesen, kannst Coachings zu allem Möglichen machen, aber dann kommt es ja trotzdem darauf an, die Sachen umzusetzen und vor allem halt dran zu bleiben. Also Durchhaltevermögen ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtige, ja, ist das ein Skill, ja, kann man sich auch aneignen, ist vielleicht schon eher so eine gewisse Lebensphilosophie auch. Welche Podcasts hörst du? Eigentlich gar keine. Also ich habe keine Podcasts, die ich immer höre. Ich höre mal hier, mal da rein, aber eigentlich eher, wenn mir so Folgen empfohlen werden. Das sind aber dann eher irgendwelche Unternehmer-Podcasts oder viel auch Ernährung, Gesundheit. Aber jetzt kein Podcast, den ich halt immer höre und super lange abonniert habe oder so. Also hier sind wirklich noch einige Fragen. Ich versuche so ein bisschen durchzuscrollen. Sparpläne für Kinder, Fragezeichen. Ja, natürlich Sparpläne für Kinder. Guck halt was. Aber Sparplan für Kinder ist super. Ja, also mit Kids Sparplan einzurichten, am besten sofort. Ja, man muss halt darauf achten, auf den Namen des Kindes oder auf den eigenen Namen und dann übergeben. Da gibt es so ein paar Sachen, die man da beachten sollte. Ist aber eine Recherche, ein Rechercheaufwand, das könnt ihr selber. Aber Sparplan fürs Kind? Ja. Schiebli Schieb, gibt es Standardtests zur Risikobereitschaft? Weiß ich nicht. Ich kenne nur den wir im Mentoring haben. Ob der jetzt Standard ist, also was heißt jetzt Standard? Frei verfügbar? Nein. Aber klar, ja, da gibt es Tests. Standard im Sinne von, der ist für alle gleich, ja. Was machst du abends? TV, Books? Auf jeden Fall mindestens eine Folge Modern Family gucken. Wisst ihr ja, absolute Lieblingssendung. Was mache ich abends? Essen, abhängen, chillen, wie jetzt heute Abend relativ lange arbeiten. Aber ansonsten, entspannen, bisschen was lesen, aber auch, genau, auch glotzen. Wie viele verschiedene ETFs besitzt du? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Es ist ein Potpourri aus ETFs, aus Aktien, Ja, und wie viele verschiedene sind, ist jetzt, glaube ich, auch eigentlich gar nicht so relevant für euch. Welche Einsteigertipps hast du, um einen gewissen angespannten Betrag auf möglichst sichere Art und Weise zu vermehren? Also auf sichere Art und Weise vermehren passt nicht in einen Satz. Entweder ist es sicher und es liegt irgendwo, wo es sicher ist und dann vermehrt es sich nicht. Oder du gehst ein Risiko ein und vermehrst es. Man kann das Risiko steuern. Sollte man, muss man auf jeden Fall steuern, entsprechend deiner Risikobereitschaft. Und das macht man, indem man sein Risiko analysiert, indem man dann eben schaut, welche Produkte passen in welche Aufteilung zu meiner Risikobereitschaft, zu mir auch, zu meinen Zielen, ja, dass am Ende dann auch wirklich genug bei rumkommt und kleben bleibt für die Rente. Und da kann man die Sicherheit steuern, aber sicher ist halt unter dem Kopfkissen und das kostet nun mal Geld in Form von Rendite, die dir da entgeht. Dann bekommst du dann halt keine Gewinne drauf, Inflation schlägt zu. Aber ja, Sicherheit im Sinne von trotzdem investieren ist halt, macht man einfach über die Breite und darüber, dass man nicht zu viel Risiko eingeht. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, ist ein MSCI World, kann der auch gefährlich sein? Ja. wenn es nichts mit meinem Risiko zu tun hat. Okay. So. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also, folg mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.